Liebe Jugendliche, liebe Gäste der Adventgemeinde Bamberg, liebe Glaubensgeschwister und Freunde. Es ist ungewöhnlich, dass ich heute hier stehe, das erste Mal bis jetzt. Vielleicht bleibt es auch das einzige Mal. Es ist ungewöhnlich, dass einer ohne Jackett dasteht. Ich könnte noch rausgehen zum Auto und es holen, aber es wurde mir gesagt, das geht auch so. Und ich hoffe, dass deutlich wird, dass die Verkündigung nicht hemdsärmlich ist. Lasst mich, bevor ich mit der Predigt beginne, ein paar Worte sagen über diese Situation. Erstens, ich habe die spontane Frage, als ich mich vorstellte, ob ich denn verkündigen wollte, gerne mit Ja beantwortet. Nicht in der Meinung, dass man gelernter Prediger sein muss, dass man den Predigerberuf studiert und ausgeübt haben muss, sein Leben lang, wie das bei mir der Fall ist. Ich denke, jeder und jede ist mit Glaube und Taufe berufen, Zeugnis zu geben. Und die Verkündigung im Gottesdienst ist ja in gewisser Weise nicht etwas anderes als ein Zeugnis des Glaubens, ein Bekenntnis zum Herrn Jesus Christus, sei es als Erinnerung und Befestigung für die, die sich zum Herrn Jesus bekennen, sei es als Einladung, das Wort an sich herankommen zu lassen und sich auch zu diesem Wort der Erlösung von Gott her zu bekennen. Nun habe ich diese Einladung angenommen, zu verkündigen. Und dann will ich euch sagen, warum ich überhaupt hier bin. Nicht eigentlich, weil ich reden wollte, sondern ich bin von Berlin nach Bamberg heute gekommen, weil ich hören wollte. Und zwar ein außergewöhnliches Konzert. Die Bamberger Symphoniker werden heute zu Ehren ihres Ehrendirigenten Maestro Herbert Blomstedt ein Präsenzkonzert machen mit 100 ausgesuchten, ausgelosten Bambergern und vielleicht auch darüber hinaus Musikliebhabern. Und da wir schon seit langer Zeit mit Bruder Blomstedt persönlich sehr eng und gut bekannt, ja befreundet sind, ihn auch einmal in Japan in Tokio begleitet haben für 4 Wochen in seiner nächsten Nähe, hat er uns die große Freude gemacht, uns heute Abend einzuladen, 2 von den 100 Hörerinnen und Hörern zu sein in diesem Orchesterkonzert. Mit einer Symphonie von Honegger und Tschaikowski. Bruder Blomstedt wird heute 93 Jahre alt. Er vollendet sein 93. Lebensjahr. Und es ist für ihn sicherlich eine große Freude, dass heute Abend nicht im Sessel in Luzern tun zu müssen, wo er die letzten Jahrzehnte schon wohnt, sondern es da tun zu dürfen, wo es ihm ein Herzensanliegen ist. Das, was Komponistinnen und Komponisten geschaffen haben, zu Gehör zu bringen. Denn er ist der tiefen Überzeugung, dass zwar das gesprochene Wort Gottes, das sich auf das leibhaftige Wort Jesus Christus vor allen Dingen bezieht und das in seiner geschriebenen Form in der Bibel in unserer Hand ist, dass dies wichtig und wesentlich ist, für das Lebensfundament, und er bejaht das ja auch, ist Adventist mit Herz und Seele. Aber er weiß zugleich darum, dass Gott durch seine Schöpferkraft und seinen Geist auf vielfältige Art und Weise zum Menschen spricht. Auch und nicht am wenigsten, auch durch Töne, insbesondere durch wohlkomponierte Töne, also durch Musik. Und wir freuen uns sehr, dass wir da teilhaben können, und ihr könnt auch daran teilhaben, denn es wird bei BR Classic im Livestream ab 20 Uhr übertragen. Ansonsten noch ganz wenige Worte zu meiner Person. Seit 2014 bin ich im Ruhestand, habe den ganzen Teil meines Wirkens in der Stadt Berlin zugebracht, seit 1970, habe auf der Marienhöhe seinerzeit mein Examen gemacht, habe dann noch ein weiteres Studium in Theologie und Pastoralpsychologie in Berlin absolviert, war zuletzt in Berlin-Köpenick und Lichtenberg, also im Südosten der Stadt, als Prediger tätig und, wie das den pensionierten Predigerinnen und Predigern geht, auch weiterhin in Reichweite und in Rufbereitschaft, sowohl was die Verkündigung angeht, die natürlich die letzten 3 Monate fast nicht stattgefunden hat. Das ist mein 3. Präsenzgottesdienst jetzt. Einen vor 5 Wochen in Berlin-Zehlendorf, einen vor 2 Wochen in Eberswalde und dieser jetzt hier in Bamberg. Ansonsten bin ich als Seelsorger im Krankenhaus Waldfriede der 3. im Bunde, 2 volle Stellen, die vom Krankenhaus bezahlt werden, weil es uns ganz wichtig ist, Patientinnen und Patienten zu begleiten, ihnen so oft als möglich, so intensiv als möglich als Gesprächspartner zur Verfügung zu stellen. Es gibt ein besonderes Projekt, das deutschlandweit ziemlich einmalig ist, nämlich die Begleitung von Patientinnen und Patienten in den Operationssaal hinein bei den OPs, den sogenannten Angstpatienten beizustehen. Und da drückt sich etwas aus, was überhaupt für unser Menschsein gilt. Der Mensch braucht Menschen. Und wenn der andere oder die andere einfühlsam und aufmerksam ist und ganz da sein will für einen selbst, dann tut das gut. In diesem Sinne machen wir unseren Dienst im Krankenhaus Waldfriede. Es gäbe ansonsten natürlich noch vielerlei zu erzählen, dass ich überhaupt hier bin in Deutschland und nicht in den USA. Das liegt daran, dass die Delegiertenkonferenz unserer Weltkirche abgesagt wurde. Dahin wäre ich als Simultanübersetzer gefahren, was ich nicht zum ersten Mal gemacht hätte, aber vielleicht in meiner Lebenszeit dann zum letzten Mal. Im nächsten Jahr brauchen Sie mich dann nicht, weil das Ganze abgespeckt wird und dann nur noch die fahren sollen, die auch des Englischen 100% mächtig sind. Ich sagte ganz zu Anfang, ich bin gekommen, um zu hören. Und auch wenn ich jetzt meinen Mund aufmache und also rede und spreche, bin ich doch zugleich jemand, der unter dem Wort, das er verkündigen möchte, steht und auf dieses Wort hören will und auch hören soll. Wenn ich euch fragen würde, was ihr denn in dieser Woche alles so zu hören gekriegt habt, bewusst und zielgerichtet auf euch oder einfach so als Information aus den verschiedenen Informationskanälen, dann wüsstet ihr womöglich gar nicht, wie viel das war und was das alles war. Vielleicht aber hat euch doch ein Wort oder eine Aussage besonders getroffen, sei es betroffen gemacht oder auch beglückt. Worte können ja Unterschiedliches bewirken. Und es sind ja nicht nur Worte, es sind Gesten, es ist eine Art der Begegnung, die zu uns spricht. Es sind Töne, es sind Melodien, die zu uns sprechen. Wir sind ein Wesen, das nicht nur von den Ohren her zum Aufnehmen der Informationen um uns herum geschaffen und gedacht ist. Ich komme nun heute mit einer Predigt zu euch und sie kommt als Predigt, so wird es im Markus-Evangelium Kapitel 4, was der grundlegende Text ist, beschrieben. Sie wird als Predigt diese Verkündigung von Jesus selbst gehalten. Es ist ziemlich am Anfang seiner Wirksamkeit. Er hat Jüngerinnen und Jünger schon um sich versammelt und zum wiederholten Mal, heißt es im Markus 4, in den ersten beiden Versen, dass das nicht wenige sind, die an diesem Verkündiger Jesus interessiert sind. In Markus 4 heißt es in Vers 1, er fing abermals an, sie zu lehren. Und dann wird die Situationsangabe gegeben am Meer. Das ist nicht das Mittelmeer, von dem hier die Rede ist, sondern das ist das sogenannte Galiläische Meer, also das, was wir als Touristen heutzutage den See Genezareth nennen. Der ist aber schon für die Verhältnisse dort relativ groß und durch die Fallwinde sehr bewegt. Da kann man Überraschungen erleben. Insofern ist das nicht ungewöhnlich und ganz passend, dass man diesen Galiläischen See das Meer nennt. Es versammelt sich eine so große Volksmenge, heißt es, dass Jesus nicht mehr am Ufer stehen bleibt und den Strand hinauf, die kleine Anhöhe hinauf predigt, sondern er sagt sich, wenn ich ein bisschen Abstand habe vom Ufer, und der Schall trägt ja über das Wasser sehr viel intensiver als einfach nur durch die Luft, dann habe ich in dem Boot, das mir zur Verfügung gestellt wird, so etwas wie eine Kanzel und dann erreiche ich die, die da an Land stehen. Jedenfalls hörtechnisch. Jesus hofft aber auch, dass er das Herz von Menschen erreicht, dass er sie erreicht mit seiner Botschaft. Mit jener Botschaft, von der in Markus 1 in Vers 14 und 15 gesagt wird, es ist die Botschaft einer erfüllten Zeit, einer Zeit, wo nicht nur sozusagen die prophetische Karte abgearbeitet ist, sodass etwas Neues, das Neue kommen kann, sondern es ist vor allen Dingen die Zeit, die dazu da ist, dass dieses Neue, Jesus nennt es mit einem traditionellen Begriff, das Reich Gottes, das Herz und das Leben von Menschen anfüllen kann. Dass der Glaube an die Nähe Gottes als eine wohltuende, als eine heilsame, als eine heilbringende Nähe nicht von einem Ohr durchs andere rein und raus geht, sondern in einem Menschen verbleibt und Herz und Seele wohltut. Um diese Botschaft des Nahegekommenen, des heilvoll Nahegekommenen Gott zu verdeutlichen, spricht Jesus oft mit Vergleichen aus der Natur. Und das ganze vierte Kapitel des Markus-Evangeliums, das der Evangelist so zusammengestellt hat, ist eine einzige Anfolge, Reihenfolge von sogenannten Gleichnissen, die das doch abstrakt erscheinende Thema des Reiches Gottes, das jenseitige Thema des Reiches Gottes, zunächst mal mit Hilfe von Bildern und Begriffen in den Alltag hineinbringen. Und Jesus meint offenbar, dass diese Bilder und Begriffe nicht nur ein schwaches Abbild seien für eine alltägliche Erfahrung, sondern Menschen einladen wollen, in ihrem Leben, in ihrem Alltagsleben, so wie sie jetzt da am See Genezareth stehen, so wie wir hier in Bamberg sitzen oder stehen, dass wir da ergriffen werden, erreicht werden durch das, was Jesus sagen möchte. Das ist seine Predigt. Markus 4, Abvers 3 bis Vers 9 steht sie in diesem Evangelium. Hört zu! Siehe, es ging ein Sämann aus zu säen, und es geschah, indem er säte, fiel etliches an den Weg. Da kamen die Vögel und fraßen es auf. Etliches fiel auf das Felsige, wo es nicht viel Erde hatte, ging bald auf, aber weil es keine tiefe Erde hatte und die Sonne hochstieg, verwelkte es, denn es hatte keine Wurzel geschlagen und verdorrte. Etliches fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten's, und es brachte keine Frucht. Und etliches fiel auf gutes Land und ging auf und wuchs und brachte Frucht und trug 30-fältig, 60-fältig, 100-fältig. Und er sprach, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich vermute, auch wenn ich niemanden von euch persönlich kenne, ich vermute, dass diese Predigt in Gleichnisform für die meisten von euch nicht unbekannt sind. Ich kann euch also im Blick auf das Thema, den Text zunächst einmal nichts Neues bieten. Aber so wie wir es gewohnt sind und eingeladen werden, immer wieder neu hinzuhören, wenn unsere Freundin, unser Freund, unser Lebenspartner, unsere Ehefrau, unser Ehemann uns was sagen und wir nicht denken, kenne ich alles schon, brauche ich nicht, so sind wir auch jetzt eingeladen, nochmal hinzuhören. Und uns zu fragen, was will Jesus denn in dieser sehr frühen Predigt über das Reich Gottes eigentlich zum Ausdruck bringen? Denn an wenigen Stellen nur im Markus-Evangelium wird ein spezielles und anderes Predigtthema angegeben. Und wenn da nichts als besonderes Thema steht, dann darf man immer das von Markus 1, Vers 15 einsetzen. Nämlich, die Zeit ist erfüllt, Gott ist mit seiner Herrschaft nahe herbeigekommen, verschließt euch dem nun nicht, tut euer Herz auf zum Glauben an das Evangelium. Was will Jesus im Sinne des Evangeliums denn mit dieser alltäglichen Geschichte deutlich machen? Nun ja, man könnte, wenn man die Sache sich anschaut, sich schon wundern, wenn man da einmal, zweimal, dreimal von vier kleinen Abschnitten hört, da geht was daneben bei dem, womit jemand beschäftigt ist. Wenn ihr gelernte Seefrau wärt, gelernter Seemann, dann würdet ihr euch ja sehr befleißigen, dass möglichst viel von dem, was ihr als Saatgut habt, aufs gute Land, auf den fruchtbaren, geeckten Ackerboden fällt. Denn in der Tat, hier geht's ja um die Aussaat von Körnern, von Getreidekörnern. Hier werden nicht Kartoffeln gesetzt, sozusagen Punkt für Punkt, wo man sich gegebenenfalls dann hinkniet. Nein, man hat ein großes Tuch vor dem Bauch, gegebenenfalls da so ein Bottich drin, da liegen die Getreidekörner, da greift dann die Seefrau, der Seemann rein und mit flottem Schwung aus dem Handgelenk wird das Saatgut auf das Feld aufgetragen. Und da kann man nun nicht so genau zirkeln. Und da ist ja am Ende des Ackers keine Plastikwand aufgebaut, um irgendwen vor Corona zu schützen oder so. Ja? Das heißt, es ist auf bestimmte Art und Weise ganz natürlich, dass da was über den geeckten Rand hinaus geht. Und es ist auch ganz verständlich, dass nicht alle Stellen am Acker gleichermaßen den tiefen, guten Boden haben. Sagen wir mal, meine Frau kommt aus der Nähe von Magdeburg, gebürtig zunächst mal der Magdeburger Börde. Oder nehmt einen fruchtbaren Landstrich hier bei euch irgendwo. Was will Jesus also sagen? Will er uns sagen, der da Sämann ist, versteht sein Handwerk nicht, macht das nicht gut genug? Wenn wir das prozentual aufgeteilt sehen würden und denken täten, 75% geht daneben. Also jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin, die so viel Ausschuss produzieren würde, so viel Mist machen würde, da wird kein Arbeitgeber die behalten. Ne? Bei 75% negativem Ergebnis, bei 75% Schwund. Ich komme auf diese Prozentzahl nachher nochmal zu sprechen, weil ich denke, so sollen wir das Gleichnis gar nicht verstehen und der Text, den Markus in Griechisch geschrieben hat, macht das auch deutlich. Aber vermutlich sollen wir überhaupt nicht den Sämann in den Blick nehmen und seine Tätigkeit kritisch beleuchten. Sollen wir dann den Acker in den Blick nehmen und dessen Beschaffenheit kritisch beleuchten? Will Jesus also nicht über den Sender und Verteiler der Botschaft reden, sondern über den Empfänger und die Empfängerin? Natürlich interessiert ihn das und natürlich ist das ein wichtiges Thema und in der Tat, das ist auch ein Anliegen unseres Predigttextes Markus 4 ab Vers 3. Und ich kann gut verstehen, dass diese kurze kleine Erzählung mit diesen vier Teilen andere angeregt hat, mal drüber nachzudenken und gleich später gibt es ja nochmal so eine Vertiefung dazu. Was ist das mit den Dornen? Was ist das mit dem Weg? Was ist das mit den Vögeln? Und was ist das mit dem guten Acker? Aber ich denke mir hier zur Eröffnung der Predigt, die Jesus hält am See Genezareth, will er auch nicht den Acker kritisieren oder die unterschiedlichen Acker- und Hörqualitäten bewerten. Worum geht es ihm dann? Schauen wir auf den Bibeltext und fragen uns, was kommt in jedem Satz dieser Predigt vor? Das müsste ja das durchgängige Thema sein. Und dann gibt es tatsächlich in jedem Satz ein Wort, das sich immer auf dasselbe bezieht. Ganz am Anfang wird insofern vom Sämann gesprochen wird, dann auch vom Säen gesprochen und es geht also um das Saatgut. Dieses Saatgut ist buchstäblich in jedem Satz der Predigt drin. Nun steht nicht immer das Saatgut oder die Körner oder das Getreide. Es wird einmal sozusagen davon gesprochen und dann heißt es immer es oder dies oder das oder etliches oder das eine und das andere. In unterschiedlichen Weisen kann man das übersetzen. Um dieses Saatgut geht es. So viel ist klar und ich glaube, das ist auch überhaupt nicht problematisch und unter uns umstritten. Aber was soll über dieses Saatgut gesagt werden? Mir scheint, wenn wir verstehen, wie damals Gleichnisreden aufgebaut sind, dann kriegen wir einen Hinweis, nämlich es geht um den großen, spannenden Bogen vom Ausgangspunkt bis zum Zielpunkt, von A bis Z. Mag sein, zwischen A und Z liegen jede Menge Stationen, aber der eigentliche Punkt ist dieser Bogen, auf den der Hörer und die Hörerin mitgenommen werden soll. Dieser Bogen ist ein ganz natürlicher, ein ganz selbstverständlicher, könnte man sagen, denn am Ende hören wir ja, worauf es hinausläuft. In Vers 8, in Vers 7 wird der Begriff zum ersten Mal benutzt, Frucht. In Vers 8 wird er in vielfacher Weise unterstrichen und wird gesagt, da kann 30-fach, 60-fach, 100-fach Frucht gebracht werden. 30, das ist von einem Getreidekorn sozusagen in der damaligen Zeit der Normalzustand, schon fast ideal gerechnet. 60-fach, das ist das Doppelte vom Normalen, das ist schon ziemlich stark in Corona-Zeiten, wo alles runtergeht im Blick auf Produktivität und so weiter. Traut man sich ja noch nicht mal eine schwarze Null zu erhoffen. Da ist man ja froh, wenn das Minus nicht allzu tief, allzu hoch wird. Und Jesus steigert das noch. Und das ist in der damaligen Zeit bekannt, wenn man sagt, 100-fach trägt das Saatgut Frucht, dann ist ein buchstäblich himmlischer Zustand gemeint. Sowas gibt's nur im Himmelreich. Und genau das will Jesus sagen. Jesus will sagen, Geschwister, keine Sorge. Man sieht's dem Saatgut nicht an, ob es wirken wird oder nicht wirken wird. Man hört es den Worten nicht an, die der Verkündiger Jesus spricht, ob sie am Ende das Ziel erreichen, dass das Evangelium von dem nahen, heilvollen, vergebenden Gott nicht nur in den Gehörgang geht, sondern ins Herz und das Leben verändert, die Grundlage für das Leben bietet. Jesus hat zunächst mal, wie alle anderen Menschen, auch nichts anderes zu bieten als Worte. Aber er macht sich Mut und vielleicht auch allen, die in der Nachfolge von ihm das Wort bezeugen, bekennen, missionarisch austeilen, sei es mit Worten, wenn es sein muss, oder mit dem Leben. Er macht uns allen Mut und sagt, wo das verteilt wird, wo das ausgesät, wo das ausgestreut wird, hofft darauf, vertraut darauf, es wird Frucht bringen. Das ist die Botschaft, die Jesus mit dem großen Bogen in seinem Gleichnis uns verdeutlichen möchte. Und das wird auch dann klar, wenn man sich noch einmal anschaut, wie das mit den kleinen Unterabschnitten ist. In der Bibel, die ich vorgelesen habe, eine etwas ältere Luther-Übersetzung, die bei euch im Schrank stand, hieß es in Vers 3 und Vers 4, immer mit dem gleichen Wort, und Vers 7 immer mit dem gleichen Wort, etliches fiel dahin, etliches fiel dahin, etliches fiel dahin. Und dann steht in Vers 8 auch wieder dasselbe Wort, zum vierten Mal, etliches. Das hat Markus anders geschrieben. Er meint das so, wenn man den Text in seiner Ursprache nimmt: ein bisschen was fällt dahin, ein bisschen was fällt dahin, etwas, Vers 7, fällt unter die Dornen, und es ist nicht der schäbige kleine Rest, sondern wirklich das große Ganze, das auf fruchtbares Feld, auf fruchtbaren Acker fällt und dann auch Frucht bringt. Es bringt viel von dem Getreide, das da gesät wird, Frucht. Dass nicht jedes Korn Frucht bringt, ist einfach auch eine Tatsache. Und es hängt nicht zuletzt, weil dieses Fruchtbringen ja vom Menschen redet und die Frucht einer Lebensgestaltung, einer Lebenshaltung, einer Lebensführung ist, hängt letztlich auch vom Menschen ab, ob der Ja sagt oder Nein. Und auch wenn uns das schmerzlich ankommt, wenn vielleicht liebe Menschen, wenn vielleicht Familienangehörige zum Evangelium von Jesus Christus nicht sichtbar, für uns nicht erkennbar Ja sagen. Dieses Gleichnis sagt letztendlich: verlier nicht die Hoffnung, verlier nicht den Mut, werd nicht sauer, werd nicht betrübt, werd nicht ärgerlich, werd nicht ungehalten deswegen. Warte ab, bis das Ziel erreicht ist. Natürlich kommt es auch auf uns Menschen an, auf unsere Aufnahmefähigkeit. Aber zunächst höre ich diese Eröffnung in der Verkündigung Jesu am Galiläischen Meer so, dass er zuversichtlich ist, dass er optimistisch ist, wenn ich so sagen darf, dass er erwartungsvoll ist. Nicht, weil er sich als Prediger so viel zutraut, sondern weil er dem Saatgut so viel zutraut. Weil er der Saat zutraut, dass sie jene Kraft beinhaltet, die sprießen, gedeihen, wachsen wird und am Ende Frucht bringt. Jesus ist der Überzeugung, da, wo das Reich Gottes angesagt wird, zugesagt wird, verheißen wird, kraftvoll, machtvoll, wie er es tut und wie wir es in der Nachfolge von ihm tun sollen und dürfen, da wird das, was Frucht des Lebens ist, sichtbar. Wie Paulus mal sagt, Römer 14, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Freude und Frieden in dem Heiligen Geist. Oder mit Galater 5, Vers 22 von der Frucht gesprochen, die Frucht des Geistes, das ist ja, was Jesus im Blick hat, ist Liebe, Freude, Frieden. Grundlegende menschliche Erfahrungen, grundlegende menschliche Erwartungen und eben die so ganz alltäglichen Begriffe werden benutzt, um das, was gar nicht alltäglich ist, sondern sehr besonders anzukündigen, zu verkündigen und als Erlebnis anzusagen. Jesus traut dem Wort Gottes, weil es das Evangelium ist, traut der Botschaft von Gottes Vergebung und Gottes Liebe das zu, dass er Menschenherzen öffnet, dieser Geist Gottes, dass das Evangelium Ohren und Herzen öffnet. Aber eben auch Ohren, und jetzt kommt zum Schluss dann doch nochmal der Hinweis auf uns als Empfänger, nicht mahnend, vielleicht erinnernd, vielleicht einladend. Schaut mal, wie Jesus seine Predigt eröffnet und abschließt. Markus 4, Vers 3, Markus 4, Vers 9. Am Anfang sagt er, hört, hört zu. Und das könnte man noch so verstehen, als wollte er einer unruhigen Menschenmenge am See Genezareth sagen, hört mal zu, macht mal Stille, jetzt fange ich an zu predigen. Pause ist vorbei, der Gong ist erschallt, es geht ohne Lied und Gebet weiter. Also hört zu. Aber der Vers 9 macht deutlich, dass es Jesus um mehr, um Tieferes geht, als nur die Information, Mund zu, Ohren auf, es geht weiter. Jesus erinnert uns daran, dass wir ein Empfangsorgan haben, das sich von anderen Organen markant unterscheidet. Die Augen kannst du von alleine zumachen. Den Atem kannst du, wenn du willst, anhalten. Dann fließt da keine Luft mehr. Den Mund können auch manche halten. Und wie ist das mit den Ohren? Die Ohren sind immer auf. Willst du nichts hören, musst du dir was reinstecken. Die Finger, oder so kannst du machen, oder steckst dir irgendwelche Ohrpfropfen rein, und die technisch Versierten, die machen das ja so, die nehmen Kopfhörer, die Schallwellen, die von außen kommen, genau umkehren, sodass sie permanent sozusagen eine Nulllinie auf dem Ohr haben. Stille. Jesus sagt, ihr habt ein Empfangsorgan, ihr habt ein Hörorgan, dann nutzt es auch dazu. Seid auf Empfang, bleibt auf Empfang, macht die Ohren nicht zu. ganz Ohr sein. Das scheint mir die Einladung und die Empfehlung, die Jesus gibt. Und ich denke, das ist eine gute Einladung und wichtige Empfehlung, sowohl im Blick auf das Evangelium als auch im Blick auf die Begegnung untereinander. Das größte Geschenk, das man jemandem machen kann, ist ganz Ohr sein. Wirklich aufzunehmen, was den anderen, die andere bewegt, bekümmert, prägt, ausfüllt, was er oder sie erhofft. Wie oft scheitern wir als Ehemänner, vielleicht öfter als Ehemänner, denn dass die Ehefrauen scheitern am Hören. Und Jesus sagt, da gibt es einen, der hat euch die Ohren geschaffen, also benutzt sie auch dazu. Und ein bisschen später im selben Kapitel wird der Markus es dann nochmal so formulieren, achtet darauf, was ihr hört. Und wenn man sich auch diesen Vers, Markus 4, Vers 24, im Zusammenhang und im Vergleich mit den anderen Evangelien anschaut, dann merkt man, er will eigentlich sagen, achtet darauf, wie ihr hört. Seid ihr wirklich offen? Seid ihr unvoreingenommen? Seid ihr ganz Ohr? Das ist die beste Grundlage für mitmenschliche Gemeinschaft. Das ist die beste Grundlage für Geschwisterlichkeit. Das ist der Ausgangspunkt für jede Seelsorgetätigkeit, die wir aneinander tun. Hören, hören, hören. Hören und verstehen. Das ist die Art, wie Gott zu uns kommt. Nicht bloß zu uns, sondern bei uns Einzug hält, indem wir uns nicht verschließen, sondern hören. Und als Glaubende beim Hören, beim Evangelium, bei Christus bleiben. Das beim Hören bleiben, das scheint mir, ist Gott ganz recht. Darum verheißt er für solch ein Empfangen Frucht. Die wünsche ich uns. Gebe es Gott durch seinen Geist. Amen.